Ja, hallo, willkommen zum Chaos-Seminar im Februar. Es waren ja heute zwei Vortragende announced, also ich bin Matu und Nico sollte eigentlich mit mir vortragen, aber der hat mich gerade noch angerufen, dass er sich ein bisschen verspätet. Jetzt schaue ich gerade, ob es die Nummer überhaupt hier ist. 001-555-4223, ja, das ist schon Nico. Ja, er meinte, er hätte noch irgendwie, wir müssen noch ein bisschen zu irgendwas wollte die Polizei von ihm, er ist dann in irgendeine dubiose Sache verwickelt. Habe ich auch nicht ganz verstanden, was da los war. Und das weiß nicht, das trifft sich gerade nicht so gut, weil ihm geht es auch gerade nicht so besonders gut, weil letzten Monat ist er durch drei Prüfungen durchgefallen und musste einen Härtefallantrag einlegen und hat da jetzt Probleme in der Uni. Das ist schon schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob er es noch schafft heute, aber er kennt sich mit dem Thema ganz gut aus. Weiß, wenn ihr dann doch noch Fragen an ihm habt, ich gebe euch einfach mal seine Kontaktdaten, seine E-Mail-Adresse und Jabber-ID und vielleicht seine Adresse noch, falls das alles nicht so funktioniert. Ich schreibe das mal an und schreibe das dann auch ins Wiki. Ja. Ja, also Nico haben wir hier. Upsa, nochmal. Nico@jabber. Oder braucht ihr noch was anderes von ihm? Also, was soll ich noch anschreiben? Was haben wir? Jabber@. Was haben wir da? Ja, wieso brauchst du denn das? Ja, schreib mal das Geburtsdatum noch an. Ja? Mailadresse noch, oder? Oder Adresse. Ja. Upsa. Okay, was war das? Adresse muss ich kurz nachschauen. Okay. Ja, hi Nico, hast du doch noch geschafft. Ich war gerade dabei, hier deine Adresse anzuschreiben, dass ich.
Bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht deine. Das gibt's doch
nicht hier. Ja, wieso?
Du kannst deine Adresse da veröffentlichen.
Ja, hast du was zu verbergen oder was? Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was du dich da so aufregst. Also er freut mich aber, dass du es doch noch geschafft hast.
Ja.
Also das ist Nico, wir werden heute zusammen den Vortrag halten.
Hallo Leute, hallo daheim an den Fernsehzuschauern. Also kleiner Hinweis an so Verwandte, Bekannte, Geschwister und Eltern, ich bin natürlich nirgendwo in Prüfungen durchgefallen. Musste ich nur mal sagen. Ja, unser Thema heute, ich habe doch nichts zu verbergen. Wie ihr seht, habe ich meine E-Mail-Adresse durchaus zu verbergen, aber da war es schon zu spät. Und vielleicht kriegt ihr die auch im Anschluss noch, wenn ihr Interesse habt. Ich gebe dem Matto nochmals Mikro.
Ja, also der Titel unseres Vortrags lautet ja, ich hab doch nichts zu verbergen. Und es dreht sich um Privatsphäre und Überwachung. Und wir fangen einfach mal an mit nämlich der Frage, Daten sammeln, also es geht um Überwachung, ums Datensammeln. Und dann wird überlegt, ja, wer sammelt überhaupt Daten? Nico, wer sammelt Daten?
Naja, ist doch ganz klar, oder? Daten sammeln die Leute, die sie dringend brauchen. Stell dir mal vor, du gehst zu deinem Finanzberater, okay? Der braucht ein paar Daten von dir, sonst kann er dich ja gar nicht bei deinen Finanzgeschäften unterstützen. Oder stell dir vor, du gehst zu deinem Arzt. Der Arzt, der braucht natürlich auch ein paar Daten, weil sonst kann er dich nicht richtig behandeln.
Ja, das stimmt. Das klingt logisch. Wir haben aber noch andere Kategorien, nämlich zum Beispiel der Staat braucht eigentlich auch unsere Daten. Also wenn der Staat richtig funktionieren will, ganz ohne Daten funktioniert das nicht. Zum Beispiel, wir leben ja hier in einer Demokratie und da in einer Demokratie gibt es üblicherweise Wahlen und irgendwie muss man ja feststellen, wer darf wählen und irgendwie muss es ja organisiert werden und dazu gibt es ein Wählerverzeichnis. Das ja, ist, denke ich mal, auch, also dazu brauchen wir auch Daten, die müssen irgendwo sein, dass wir das organisieren können.
Ja, außer dem Staat, dem wir die Daten vielleicht fürs Wählerverzeichnis geben wollen, gibt es dann noch die Leute, die damit bare Münze machen. Also diejenigen, die mit unseren Daten so richtig fett Knete machen. Das kann natürlich sein, dass wir denen bereitwillig unsere Daten gegeben haben, weil die gesagt haben, wir machen da Folgendes mit. Wir geben die weiter, wir verkaufen die weiter, wir machen damit Geld. Oder wir schalten entsprechend Werbung, sodass das, was dich jetzt interessiert, genau da an der Ecke auf deinem Bildschirm zu sehen ist. Wenn wir sagen, ja gut, macht Geld damit, dann haben die die Daten. Es gibt das allerdings auch so ein bisschen versteckter, dass die also so Verträge haben mit anderen Firmen und dann heißt es, ja, wir arbeiten mit Partnerunternehmen zusammen, die natürlich meistens nicht so deutlich genannt werden. Und dann sagen wir halt, ja, aber ich will ja die E-Mail-Adresse. Und dann habe ich eben meine E-Mail-Adresse und trotzdem kriegt vielleicht am Schluss jemand Daten, der damit eigentlich nur Geld macht. Und dann gibt es natürlich auch noch die reinen Datenhändler, die also nur darauf spezialisiert sind, Daten anzukaufen und natürlich teurer weiterzuverkaufen. Also so ähnlich wie so, ja, so ein Gebrauchtwarenhändler oder so, gell? Der kauft was und verkauft es dann weiter.
Und neugierige Leute, also wir alle, die sammeln auch Daten. Ja, der Vollständigkeit halber, also das gehört eigentlich auch rein, weil ich merke das an mir eigentlich selber auch manchmal, ich schreibe mir gern Sachen über mich auf. Ich habe vor das letzte Chaos-Seminar, das ich gehalten habe, glaube ich, da war irgendwas, da habe ich ganz kurz mein Skript vorgeführt, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich wie lange gemacht habe, also einfach damit ich weiß, an was ich wie lange rumsitze, an was ich wie lange arbeite. Also sammle ich hier meine eigenen Daten. Aber das kann auch irgendwie die neugierige Nachbarin sein, die den ganzen Tag durch einen Türspion schaut, was sich da im Flur tut. Oder, weiß nicht, vielleicht ein Netzwerk-Admin an irgendeinem größeren Netzwerk, der halt mal guckt, so, ja, was machen die Leute da eigentlich so? Das ist aus reiner Neugier. Da gab es einen Vortrag dazu neulich zu Netzwerk, Privatsphäre letzte Woche oder wie war das? Vom CCCS in Stuttgart. Datenschutz für Systemadministratoren vom CCCS. Gibt es das online irgendwo? Ah, wissen wir nicht, sorry. CCCS.de. Kann man nachschauen. Okay. Ja. Wer sammelt Daten? Uns geht es aber ein bisschen mehr um die Sache Überwachung. Also in den letzten Jahren gab es immer mehr Ideen, wie kann man Daten sammeln zur Überwachung.
Ja. Ja, da müssen wir uns erstmal anschauen, was heißt Überwachung überhaupt? Überwachung heißt, dass wir eben Daten sammeln und die zu einem bestimmten Zweck einsetzen möchten. Nämlich dem Zweck, dass wir nachverfolgen können, was jemand wann, wo, wie lange tut, beispielsweise. Also so, es kann das Verhalten von jemandem sein, das überwacht wird, oder sein Ort, wo er sich gerade befindet. Also so in der Richtung können wir verschiedene Dinge überwachen.
Ja, und dann gibt es Leute, die mögen das nicht so besonders. Also beispielsweise uns zum Beispiel, also gerade gegen Vorratsdatenspeicherung. Und solche Themen gibt es öfter große Demonstrationen, zum Beispiel die Freiheit statt Angst-Demo. Und ja, was kann man da eigentlich dagegen haben? Weil was man eigentlich sagen kann, wenn man nichts zu verbergen hat, hat man ja eigentlich auch nichts zu befürchten. Ja, Nico hat hier was zu verbergen. Ja, das leuchtet ein, oder? Also ganz klares Argument, kann man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Oder kann man eigentlich nicht so viel dagegen sagen. Kann man da was dagegen sagen?
Ja, vielleicht fragen wir mal das Publikum. Was sagt ihr denn? Wenn man nichts zu verbergen hat, hat man dann was zu befürchten? Ich höre ja. Gibt es auch Nein-Stimmen? Aha. Die Voraussetzung ist schon falsch. Also hier kommt der Einwand, man hätte ja was zu verbergen, die Voraussetzung sei falsch. Also gut, dann, wenn man nichts zu verbergen hätte, dann hätte man vielleicht nichts zu befürchten. Also wir haben ein diskussionsfreudiges Publikum, das immer Einspruch erhebt, das finde ich gut. Wie bitte? Vor wem ich nichts zu verbergen habe. Also das verberge ich jetzt mal lieber.
Ja, wenn man sich mal so umschaut, dann sieht man eigentlich viele Leute ja, sagen genau das hier, sagen genau, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten und die sagen dann, ja, Überwachung, das ist nicht so schlimm, diese ganzen Sachen, das ist eigentlich kein Problem, weil ich habe ja nichts zu verbergen, mir passiert ja eh nichts, es interessiert sich ja sowieso niemand für mein Zeug. Aus diversen Foren im Internet findet man dann eben so Beispiele. Das hier sind alles Beiträge aus einem Thread zu der Frage, wie man sich denn so fühlen würde, wenn der Geheimdienst alles auf seinem Rechner sehen könnte, wenn er da drin rumschnüffeln könnte. Und da gab es, also eigentlich alle haben gesagt, sie haben ja nichts zu verbergen, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also hier, die tun nichts Böses oder Illegales und es gibt doch einfach eh nichts, also ich habe nichts zu verbergen, es gibt nichts Interessantes da. Warum sollten die sowas tun? Und man kann sowieso nichts bei mir finden darüber, da könnte sich sowieso niemand dafür interessieren. Das ist eigentlich das meiste, was man so darüber findet.
Also sehr interessant fand ich ja den Punkt, wir haben natürlich ein bisschen gekürzt, wie ihr seht, mit BKA, LKA könnten zwar Interesse an den Daten haben, aber wieso sollten denn die Kollegen sowas tun? Wir haben das natürlich nicht überprüft, aber vielleicht war es wirklich jemand aus dem Kollegium, der das schrieb. Und ganz interessant ist natürlich auch der letzte Punkt, wo jemand quasi schon eingesteht, ja, so eine gewisse Passivität, also jetzt ist sowieso zu spät und sagt, ja, jetzt, ach, seufz. Lass die halt machen, wir werden ja schon überwacht. Ja, wir haben dann noch ein etwas tolleres Argument gefunden. Und zwar hat jemand gesagt, wenn jetzt jemand etwas hätte, was er zu verbergen hat, dann sollte doch auch wirklich was mit den Leuten passieren. Also, wenn jetzt jemand irgendwas zu verbergen hat, dann muss das ja irgendwas Böses sein, oder? Und ja, ist so die Frage. Also ganz interessant ist natürlich auch, dass jemand sagt, ja, ich habe eigentlich alles zu verbergen. Nur wenn man dann fragt, was konkret, dann gab es also auch.
Ja, hier kam gerade mal, er hat ja was zu verbergen, da kann man nicht erwarten, dass es einem auf die Nase gebunden wird. Und ja, gerade bei dem Zitat hier, ich finde es, ja, wie Nico gesagt hat, es ist wahnsinnig interessant, dass es hier eigentlich heißt, also ich weiß nicht, ob das weiterging, aber ich glaube schon, nämlich da impliziert es auch, man möchte überwacht werden, eben um zu zeigen, man tut nichts Böses. Und das wird hier eigentlich eher die Überwachung als was Positives für den Überwachten gesehen.
Ja, also es hieß dann auch noch von einem Betroffenen oder von einem amerikanischen Staatsbürger, bitte lieber Staat, überwache mich, denn ich habe ja nichts zu verbergen. Und jetzt, wenn du jetzt flächendeckend und für jeden Bürger eine Überwachung einführst, dann kann ich mir sicher sein, dass du deswegen etwas Gutes für deine Bürger tust. Also so hat derjenige argumentiert. Der hat darum gebeten, dass sein Telefon andauernd abgehört werde. Ich glaube, so stand es drin, ja.
Also das stammt aus einer Umfrage und das war eben aus derselben Umfrage hier. Genau. Ja, aber wie ist es denn andersrum? Weil andersrum ist es ja auch so, wenn der Staat hat wahnsinnig viel, was er vor seinen Bürgern zu verbergen hat.
Ja, was denn?
Nico fragt ja, was denn?
Also, Fehler in der Demokratie, oder?
Ja, hier ist gerade, das ist eigentlich ein Fehler in der Demokratie und da gibt es ja auch große Diskussionen drüber, angefangen bei Gehältern von Abgeordneten. Gut, das ist jetzt nicht der Staat, das sind die Abgeordneten, die auch alle Bürger sind. Und die haben aber eben alle auch, die möchten auch nicht unbedingt preisgeben, was sie denn alles verdienen. Und was, du hattest gerade noch ein Beispiel?
Ja, die Toll-Collect-Verträge zum Beispiel. Also der Staat vergibt gewisse Aufträge an Firmen. Und um was es da genau geht, wird aber geheim gehalten. Und soweit ich weiß, kann man zwar vom Staat da eine Auskunft anfordern oder sowas Ähnliches, aber die wird eben teilweise auch abgewiesen.
Hast du noch was? Okay. Also, was kann man jetzt dagegen sagen? Ganz primitive und einfache Antworten auf dieses Argument, des, also auf Englisch auch das If you have nothing to hide, you have nothing to fear, wird auch oft abgekürzt in, den, in solchen Dokumenten mit NTH, NTF. Und ganz einfache Antworten sind auf sowas, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, warum hast du denn überhaupt Vorhänge bei dir zu Hause? Oder dann zeig mir doch mal, was du im letzten Jahr verdient hast, was du eingekauft hast, wofür du dein Geld ausgegeben hast. Wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du es mir auch zeigen. Wenn du nichts zu verbergen hast, warum machst du denn die Badezimmertür hinter dir überhaupt zu? Weil wenn das sowieso niemanden interessiert, dann lohnt sich dieser Aufwand ja eigentlich gar nicht. Und genauso kann man sagen, man findet immer irgendwas, wenn man nur lang genug danach sucht. Klar, das sind jetzt ziemlich naive und primitive Argumente dagegen. Die lassen sich relativ leicht mit, oder da lässt sich relativ leicht wieder dagegen argumentieren, dass wir brauchen ja Sicherheit und Überwachung dient der Sicherheit und schützt uns, schützt uns vor kommenden Straftaten oder vor schlimmen Dingen. Aber ganz so einfach ist es eigentlich nicht. Also, wir haben in einem Artikel auch gelesen, wenn man dieses Argument hört, if you have nothing to hide, you have nothing to fear, also wenn du nichts zu verbergen hast, hast du auch nichts zu befürchten, dann soll man seine Jacke schnappen, einpacken und so schnell wie möglich wegrennen. Wenn ihr das aber nicht mal, wenn ihr das mal nicht schafft, dann gibt es andere Sachen, die ihr dazu sagen könnt. Weißt du?
Ja, also falls ihr wirklich mal in die Diskussion verwickelt werdet, dann geben wir euch jetzt mal ein paar Anhaltspunkte, genannt die 4K, mit denen ihr der anderen Person dann verständlich machen könnt, dass sie eigentlich total falsch liegt mit diesem Nothing to fear, nothing to hide. Und zwar, unser erster Punkt nennt sich Kontinuität, das erste K. Es geht darum, wenn Daten von uns gesammelt werden, dann ist in der Regel die Lebensdauer dieser gesammelten Daten viel länger als die der zuständigen datensammelnden Stelle. Es soll jetzt nicht heißen, dass Politiker versterben oder Firmenchefs, aber es soll bedeuten, dass es dort durchaus einen Wechsel geben kann. Würden wir jetzt als CCC Ulm Daten erfassen und dann die Leute, die das bei uns eingeführt haben, später mal nicht mehr da sein, dann wären natürlich andere da, die vielleicht irgendwas anders sehen oder was anders regeln. Das passiert natürlich nach einer Neuwahl in der Politik genauso. Und das passiert auch, wenn der Chef oder der Abteilungsleiter in einer Firma wechselt unter Umständen. Da stecken verschiedene Ideologien dahinter, warum man vielleicht diese Daten sammelt oder wie man die benutzen möchte. Außerdem geht es nicht nur um die Lebensdauer sozusagen dieser Ämter und der Daten natürlich, sondern die Daten sind auch zu einem gewissen Zeitpunkt gesammelt worden. Und naja, die sollten vielleicht irgendwann mal verfallen oder die sollten ihren Wert verlieren. Denn die Daten selbst haben ja so eine Art Lebensdauer. Oder der Zweck, zu dem man sie braucht, der ist begrenzt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte etwas machen, das nur für Kinder oder für Schüler relevant ist, dann könnte ich die Daten sofort wegwerfen, sobald die Leute mit der Schule fertig sind, beispielsweise. Und das sollte man in dem Fall natürlich auch machen. Denn der Sinn war ja, die Daten zu erfassen für Kinder oder Schüler.
Okay, das nächste K, beziehungsweise noch zu dem, das Nothing to hide, nothing to fear, nimmt ja auch an, also wenn man dieses Argument bringt, dann nimmt man an, dass man auch in Zukunft dem Staat oder dem Datensammelnden uneingeschränkt trauen kann. Also man impliziert, ich traue dem und der wird schon das Richtige tun. Also ich muss mir eigentlich gar keine Sorgen drum machen, der wird eigentlich immer die richtigen Entscheidungen treffen, so wie ich das auch haben möchte. Ja, das war die Kontinuität und dann haben wir das zweite K im Kontext. Wenn Daten da sind, wenn Daten vorhanden sind, dann werden die meistens zu Beginn zumindest dafür eingesetzt, wofür sie gedacht waren. Also wenn ich meine Daten abgebe, damit ich einen Personalausweis bekomme, dann ist es, ja, kann man sich darüber streiten, wie notwendig das ist, aber sagen wir mal, es ist notwendig. Und dann muss ich dafür natürlich meine Daten abgeben und dafür werden dann meine Daten verwendet, um die in diesen Ausweis zu drucken. Und dann wurden die bestimmungsgemäß verwendet. Aber wenn Daten erstmal da sind, dann ist es in der Praxis so, dass die eben nicht dann nur noch zu diesem einen ursprünglich geplanten Zweck verwendet werden, sondern dass sie in der Praxis eben ja, wegdiffundieren und dann noch für andere Zwecke eingesetzt werden. Das war immer so und es ist auch immer so. Also mir werden da jetzt keine Fälle bekannt, wo das nicht so wäre. Wenn mal Daten vorhanden sind, dann werden die auch genutzt. Genau, also beispielsweise auch Daten sind nie an einem Ort. Weil Daten, wenn die gesammelt werden müssen, es werden mehr Daten, irgendwann kommt man nicht mehr damit klar, dann müssen sie outgesourced werden. Dann sind sie nicht mehr an einem Punkt, dafür da, wo sie gedacht waren, dann werden sie outgesourced, dann sind sie auch noch woanders gespeichert. So geht es weiter.
Ja, wir kennen das natürlich auch alle von Backups beispielsweise. Man möchte Backups natürlich auch woanders vorhalten. Und wenn man jetzt aber die Backups nicht immer selbst alle im Griff hat, sondern sagt, ja, ich nutze da einen Dienst für oder jemand bietet mir an, er macht das für mich, natürlich sehr praktisch, aber dann hat der auch diese Daten. Das muss man natürlich auch bedenken. Ja, unser drittes K ist die Kontrolle. Bei der Kontrolle geht es darum, wenn wir jemandem Daten geben, dann geben wir die ja in dessen Kontrolle, in dessen Hand oder auf dessen Computersystem zum Beispiel. Also derjenige ist ab dann dafür verantwortlich, dass mit den Daten kein Unfug passiert. Und naja, das setzt natürlich voraus, dass der sich auch pflicht- und bestimmungsgemäß verhält. Also vielleicht haben wir mit dem einen Vertrag oder einfach eine mündliche Abmachung. Oder der hat halt gesagt, ja, ich mache das schon und wir denken, gut, der macht das schon. Und jetzt kann es natürlich immer passieren, dass die Daten versehentlich von demjenigen weitergegeben werden. Zum Beispiel, weil er irgendwo seinen Datenträger liegen lässt. Ich meine, wir lachen da vielleicht drüber und sagen, ja, das muss man verschlüsseln und da muss man ganz doll drauf aufpassen und die muss man an sich selbst festketten und ich weiß nicht was. Aber wenn man das mal praktisch sieht, ja, wie oft hat hier jeder schon mal gerade, weil es eben praktisch und schnell ging, irgendwas auf einen USB-Stick kopiert und den dann halt auf dem Schreibtisch liegen gehabt danach. Und ja, wenn das halt ein Schreibtisch an der Uni war oder in einem größeren Büro, dann kann das schon mal sein, dass da jemand vorbeikommt. Also er hat die Daten eigentlich in dem Moment, wo er den USB-Stick ablegte, aus seiner Kontrolle gegeben. Natürlich kann es auch passieren, dass man die Daten verliert. Also man weiß gar nicht mehr, wo sind die jetzt plötzlich. Ich habe mal sowas erlebt, da hat jemand Daten in einem Shared Folder gespeichert oder so einem ja, Internet-Ordner oder sowas. Und das war dieser Person gar nicht so bewusst. Etwas später wurde ich dann gefragt, ja, wo sind denn meine Daten? Es war, nachdem irgendein Dienst gekündigt wurde, da war eben die Verbindung dorthin weg und dann wurde erstmal klar, oh, die lagen eigentlich im Internet. Ja, die waren dann eben, also natürlich erstmal nicht mehr zugreifbar und zweitens, die hatte schon längst jemand anders unter der Kontrolle, auch wenn man das vielleicht gar nicht wusste. Habe ich alles? Ich
glaube schon. Ja, mir ist gerade dazu noch was eingefallen. Es gibt auf dem Chaos Communication Congress gibt's jedes Jahr den Vortrag, die Security Nightmares. Oder worüber wir nächstes Jahr lachen werden. Da, wir machen den Frank Rieger, glaube ich, ist dabei. Und noch ein paar Leute vom Chaos Computer Club. Und die machen immer so Vorhersagen, was wird schiefgehen im nächsten Jahr. Und wir haben es euch doch gleich gesagt. Und dann gibt es auch immer wieder einen Rückblick. Und die haben auch eine Kategorie verlorene Daten. Und da haben sie eben auch, also die Anzahl an verlorenen Daten ist bei den, das ist eine Messgröße, die sie da öfter verwenden. Finde ich cool. Also der lohnt sich anzuschauen, wenn ihr darüber mal stolpert. Die Kongressvideos, ist ziemlich toll. Ja, und dann haben wir noch zum Schluss die Konsistenz der Daten. Damit wir ein konsistentes System haben, ist die Voraussetzung, dass uns zu Beginn hundertprozentig klar ist, wie werden diese Daten verwendet, wofür werden die verwendet, wo liegen die, was passiert mit denen. Und es muss hundertprozentig klar sein, dass die für den Zweck eingesetzt werden, für die wir die Erlaubnis geben. Und das muss eben bedingungsgemäß eingesetzt werden. Und das ist natürlich in der Praxis völlig utopisch. Also so eine Vorstellung, dass das funktioniert, wird ja gerade Daten gehen verloren. Vielleicht nimmt auch irgendein Mitarbeiter eine CD und liegt die an irgendein anderes Land mit, weiß nicht, Kontodaten und so. Öfter passiert in letzter Zeit. Ja, also es ist völlig utopisch. Es gibt einfach Fehler im System und Fehler erzeugen False Positives. Also in der Überwachung sieht es dann so aus, als ob eine Person, die eigentlich überhaupt nichts Böses getan hat, irgendwas ganz Schreckliches getan hat. Eben aufgrund von Fehlern im System. Und bei so großen Systemen mit vielen Daten gibt es Fehler. Also es gibt immer Fehler im System.
Darf ich da eine kleine Anekdote dazu erzählen?
Ja, also, willst du das Mikro?
Also eine kleine Anekdote da dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber wenn es nicht stimmt, ist es schön erfunden. Ne? Es gibt einen Professor hier an der Uni, der ist bekannt dafür, dass er eigentlich ständig an der Uni ist und wenn er nicht in seinem Büro sitzt, dann sitzt er halt in der Zeitschrift oder in der Bibliothek oder so. Und zwar hat er in den 70er Jahren war er diese, Rasterfahndung. Und da haben sie also geguckt, wer braucht denn wenig Strom daheim und das sind dann bestimmt konspirative Wohnungen oder so. Und da ist er wohl in Verdacht geraten, weil, naja, er ist ja nie daheim, er ist immer an der Uni und braucht kaum Wasser, kaum Strom, also das ist auffällig. Und naja, eigentlich ist er völlig harmlos. Also,
was ist dann passiert?
Das weiß ich nicht. Ich meine, letztlich hat man ja nicht gemerkt irgendwie, okay, der hockt halt die ganze Zeit an der Uni und so, aber ich meine, Uni ist ja sowieso verdächtig, ne?
Uni ist Hochburg des Terrorismus. Damit ist es per se verdächtig.
Genau, alle an der Uni sind sowieso verdächtig.
Naja, wir haben immer die militanten Studenten und Intellektuellen an den Universitäten.
Aber es geht ja schon Richtung Generalverdacht.
Ja. Es geht Richtung Generalverdacht. Dieses Nothing to hide, nothing to fear, beziehungsweise Überwachung im Allgemeinen, die unterstellt damit eigentlich automatisch jedem Bürger, dass er verdächtig ist. Also ist jeder ist erstmal prinzipiell verdächtig. Und deshalb muss er überwacht werden, um zu beweisen, dass er unschuldig ist. Das ist was ich eigentlich nicht so toll finde.
Ja, also so toll finde ich es auch nicht. Und direkt damit in Zusammenhang steht eigentlich auch diese Beweislastumkehr. Wenn man sagt, wer etwas zu verbergen hat, der ist dann automatisch auch verdächtig, der hat was zu befürchten. Ist ja eigentlich einleuchtend, oder? Also wenn man nichts zu verbergen hat, hat man nichts zu befürchten. Aber umgekehrt, wenn einer was verbirgt, dann, ganz logische Schlussfolgerung, dann muss der schon ein bisschen verdächtig sein und dann hat der was zu befürchten. Ja, und wenn wir sagen, nothing to fear, ich habe nichts zu befürchten, also von uns aus gesehen, dann setzt das ja voraus, dass der Staat auch unsere Einschätzung teilt. Also, dass der Staat genau die gleichen Annahmen macht wie wir. Darüber, was denn jetzt wichtig ist, verdächtig ist oder was geheim sein sollte, was nicht geheim sein sollte oder was eher privat bleibt, was nicht.
Ja, das, was wir eigentlich vorhin andersrum hatten. Ich habe vorhin schon gesagt, Ich muss mir auch in Zukunft, also wenn ich sage, ich habe nichts zu verbergen, also habe ich nichts zu befürchten, dann impliziere ich damit, ich vertraue dem Staat auch in Zukunft. Oder eben, man sieht das andersrum, man geht damit davon aus, oder man unterstellt, dass der Staat eben meine eigene Einschätzung meiner Sache, nämlich dass ich nichts zu verbergen habe, teilt. Und wir haben ja schon gesagt, das kann sich auch mal ändern. Also Regierungen ändern sich, Gesetze ändern sich, sieht man andauernd und ja, so dreht sich die Sache um. Ja, die Beweislastumkehr, ich meine, wir haben ja den schönen Spruch, im Zweifel für den Angeklagten und das wird hier vollkommen auf den Kopf gestellt. Ja, der ist längst veraltet, hieß es gerade. Wir müssen hier... Bitte?
Im Gesetz steht
er
nirgends.
Im Gesetz steht er nirgends? Okay, ja. Ja.
Ja, aber sinngemäß schon.
Also ich glaube, in einem Gesetzestext mal das Wort Unschuldsvermutung gelesen zu haben. Falls jemand gerade ein Notebook vor sich hat, kann er ja dieses Wort mal eingeben und das auf Seite dejuris.de einschränken. Dann müsste er da was vom, also müsste er in der Lage sein, die ganzen Gesetze zu durchsuchen. Was wir vielleicht zu den 4Ks noch sagen sollten, ist, also das haben wir jetzt nicht deutlich angeschrieben, die kommen alle aus dem Data Trust Block. Für diesen Data Trust Block haben wir die entsprechende Adresse angegeben, wo wir das rausgenommen haben. Und es gibt auch noch ein paar andere Quellen. Ja, das bei answers.yahoo.com war, also die zweite Quelle, die hier angegeben ist, das war eben die Quelle dieser Leute, die alle überhaupt nichts zu befürchten haben. Also da, wo wir die schönen Zitate draus gebracht haben. Dann als nächstes eben das Paper, worauf wir uns ziemlich viel beziehen und was durchaus lesenswert ist. Und ja, ganz oben, da habt ihr noch einen tollen Artikel, der eine ziemlich kompakte Zusammenfassung gibt, würde ich sagen, zu dem Thema. Und den wir eigentlich jedem ans Herz legen. Ja genau, und ganz unten seht ihr den URI zum Data Trust Blog, wo es um die 4Ks geht. Vielleicht können wir ja mal noch eine kleine Umfrage beim Publikum machen, oder? Um mal zu schauen, was die so zu verbergen haben. Wir hatten nämlich vorhin mal Finanzdaten angesprochen. Es gibt, wo war das, in Schweden oder irgendwo, glaube ich, gibt es ein Gesetz, nach dem jeder auch die Steuererklärung seiner Nachbarn abfragen darf und sowas. Ist das Schweden, ja? Dankeschön. Also es ist Schweden. Wer von euch wäre denn bereit, ja, uns mal in seine Kontoauszüge des letzten Jahres schauen zu lassen? Du, Matto, das wird nichts. Okay, versuchen wir es. Ja? Okay. Macht nichts. Aha, also es gibt hier wohl gewisse Abstufungen im Publikum. Also es gibt Leute, die würden jetzt so uns oder mich persönlich mal reinschauen lassen. Vielleicht, ja, gilt man unter gewissen Voraussetzungen als vertrauenswürdige Stelle.
Ja, und uns kann man ja vertrauen.
Ja, wir sind ja die Guten. Versuchen wir mal noch was anderes. Wer von euch wäre bereit, uns nach dem Vortrag mal so einen Blick in den Geldbeutel, aber nur in den Bereich mit dem Kleingeld werfen zu lassen? Oh ja, das sind schon einige. Also es sieht aus, als sei so das Kleingeld, was man in der Tasche hat, naja, nicht so extrem schützenswert für manche. Also es gibt wohl verschiedene Arten oder verschiedene Schweregrade nach der Einstufung unseres Publikums. Hast du noch was?
Also was ich eigentlich sagen möchte, wenn man was zu verbergen hat, dann muss es nicht automatisch heißen, dass das was Illegales oder Schlechtes ist. Es gibt einfach gute Gründe, teilweise was nicht zu sagen. Wir haben uns absichtlich heute ein bisschen abstrakt gehalten. Ich denke, ihr könnt euch bestimmt selber denken, was wir darunter meinen. Es gibt viele Beispiele, wo einfach auch so zum Beispiel eben falscher Verdacht entsteht oder entstanden ist bisher. Wenn ihr was habt dazu, dürft ihr es gerne jetzt noch anbringen. Ja, soll ich das Mikro hochbringen? Okay, also da war gerade die Frage, beziehungsweise die Anmerkung für die Kamera nochmal, das aktuelles Beispiel wären die Massengentests, die gerade in Mode kommen. In welchem oder woher kommt es? Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Okay, also in der Ermittlung dann.
Ja, dazu kann ich auch noch was sagen. Und zwar hatten wir ich glaube, es war die letzte der angegebenen Quellen, da geht es auch gerade darum, der Verfasser schreibt, ja, bis jetzt war es so, bei einer Polizeikontrolle wurde eben, glaube ich, der Ausweis verlangt und dann wurde das quasi woanders geprüft. Ja, die Polizeiautos der Zukunft, die werden dann vielleicht Systeme mitführen, mit denen man sofort diverse Dinge testen kann. Also sowas wie der Alkoholpegel, das wird ja jetzt schon natürlich vor Ort so getestet direkt. Und dann hat er beschrieben, ja, es könnte natürlich demnächst ohne Probleme möglich sein, auch mal einen Gentest zu machen. Also da fährt das Polizeiauto vor, das hat da die entsprechenden notwendigen Geräte oder was dabei und dann macht man es eben gleich vor Ort. Ist ja auch viel schneller und praktischer.
Ich habe vor ein paar Wochen gelesen auf Heise, dass Geräte entwickelt werden, um Fingerabdrücke aus der Entfernung zu scannen. Also die funktionieren wohl schon bis 2 Meter Entfernung oder so. Man hält seine Hand hin und dann hat das Teil halt seine Fingerabdrücke. Und ich denke, wenn es sowas erstmal gibt, dann wird das auch eingesetzt werden. Ja. Genau. Also ich habe nichts zu verbergen, das löst eben ein bisschen Unverständnis aus bei Leuten, die darüber nachdenken und sagen, ich möchte eigentlich selber entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Das ist meine Privatsphäre. Ich will sagen können, ich kann natürlich sagen, ich gebe dem Nico jetzt meine Adressdaten und so, weil das ist meine Entscheidung. Und wie du richtig gesagt hast, der Staat ist keine Person. Im England, in London ist wahrscheinlich kein Quadratmeter mehr ohne Videoüberwachung. Und irgendjemand muss sich diese Sachen anschauen. Und woher weiß ich denn, ob ich denen trauen kann, den Leuten, die das machen? Ich weiß nicht, wer das macht. Ich weiß nicht, wie viele Leute davor sitzen. Ich weiß nicht, was dann mit den Daten passiert und wo die hinwandern. Es gibt ja auch seit einiger Zeit vom Chaos Computer Club und wahrscheinlich auch anderen Leuten die Idee zum Datenbrief, also dass Leute, die Daten über einen haben, verpflichtet werden, einen jährlich zu informieren, welche Daten sie haben. Oder zumindest, dass es Daten gibt, dass man dann im Nachhinein danach fragen kann. Und es ist ja schon gesetzlich so geregelt, diese Auskunftspflicht. Also ich kann nachfragen, ob und welche Daten von mir gespeichert sind. Und dann muss mir Auskunft erteilt werden. Aber woher weiß ich denn, wo meine ganzen Daten sind? Die wandern ja sonst wo umher. Okay, da kam gerade, dass da nichts zurückkommt von Schufa und Holding AGs. Okay, sollen wir das Mikro mal wegtun, oder?
Vielleicht, ja, entweder wir geben es rum oder wir lassen es mal.
Okay, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss mit der Aufnahme. Ja?
Also bevor wir ganz Schluss machen, also ich möchte noch ein Datum angeben. Und zwar, falls sich jemand doch mit mir oder Matthew in Verbindung setzen möchte. Also dahin darf man mir gerne mailen und wer nicht versteht, wie das geht, der meldet mir halt besser nicht.
Okay, gut, dann verabschieden wir uns von den Leuten, die sich das jetzt per Video anschauen. Oh, was?
Oh, ich würde was aufs Video draufsprechen.
Aufs Video. Okay. Ja. Markus will noch was sagen.
So, bevor es ganz abgeschaltet wird, noch ein Kommentar dazu. Mal Referenz auf Tim Bridlaff, der hat mal einen Podcast gemacht zum Thema Privatsphäre. Eine ganz einfache Frage, was ist das eigentlich und was brauchen wir? Und wofür brauchen wir das überhaupt? Und hat er mal hergeleitet mit so alten Familienverhältnissen, wo der Vater definiert, das ist innerhalb der Familie und das ist öffentlich. Und wie diese Familienverhältnisse plötzlich zerbrechen, definiert sich plötzlich Privatsphäre in mehreren Sphären. Das ist Freund, vielleicht 50% Freund. Der darf meine Uni-Ergebnisse erfahren, aber nicht genau, mit wem ich letzte Woche, ihr wisst schon, naja, dass es plötzlich so Sphären und Abstufungen gibt, die das ganze Ding komplizierter machen und die Tatsache, dass Facebook zwischen Freund und Nichtfreund unterscheidet, eigentlich nicht ausreichend ist. Gut, wir schalten die Kamera ab.